Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Episode blicken wir zurück auf das Rookie-Training der Formel E in Jeddah und führen dabei unsere Gewinner und Verlierer des neuen freien Trainings. Ebenso gibt es die Vorschau auf die neuen Evo-Sessions in Miami und der Blick mit Tobi in das Teleskop. Am Ende wartet auf euch das Grid Dummies Formel E-Quiz. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, zur Karnevalszeit, das Stand jetzt ja so ein bisschen ausläuft, begrüße ich Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich Luca.
Gut durch die Zeit hier durchgekommen. Ich meine, geografisch gesehen sind wir ja in einer Hochburg angesiedelt.
Ja, kann man so sagen, aber tatsächlich habe ich dieses Jahr relativ wenig mit Karneval zu tun gehabt. Bin auch immer noch ein bisschen krank gewesen, von daher habe ich mich lieber ein bisschen zurückgenommen und geschont. Und wie sieht's bei dir aus?
Ich habe eher den Fahrdienst gespielt für einige meiner Freunde und auch für meine Geschwister. Deswegen war ich da jetzt nicht direkt involviert, aber mein Gott, einer muss das ja auch übernehmen. Und wir, damit ihr den Überblick behaltet, übernehmen jetzt den Blick auf die News der vergangenen Woche.
Neue Fahrer. Kush Maini gewinnt das Rookie-Training der Formel E im Rahmen des Jeddah E-Prix.
Noch mehr neue Fahrer. Bei den Evo-Sessions fahren in dieser Woche 11 mehr oder weniger Prominente in Miami das Gen-3-Evo-Fahrzeug.
Und neue Fahrzeuge. Die Formel E hat den BewohnerInnen in der Region Valencia nach den schweren Überschwemmungen im vergangenen Herbst insgesamt 40 neue Fortbewegungsmittel zur Verfügung gestellt.
Da wir dies bei der Analyse ausgelassen haben, schauen wir zurück auf das Rookie-Training in Jeddah. Das war ja nicht uninteressant. Wir haben es schon im News-Überblick angesprochen. Kush Maini für Mahindra war der schnellste mit 1:17.184. Generell muss man sagen, die ersten vier waren ja sehr nah beieinander. Wer waren denn die weiteren, die dort an die Zeit zumindest etwas anknüpfen konnten, Tobi?
Ja, relativ nah an die Zeit von Kush Maini kamen ran Gabriele Mini im Nissan mit einer 1:17.488, nur ungefähr 0,3 Sekunden langsamer. Eine weitere knappe Zehntelsekunde fehlte dann Mikkel Jensen im Kiro Porsche, 1:17.561. Und auch der vierte, Theo Pocher im Maserati, war mit einer 1:17.889 noch relativ nah dran an der Bestzeit. Luca, wie geht's denn dann weiter?
Weiter folgend auf 5 Daniel Kwiert für DS Penske 1:18.365, dann 7 Zehntel hinter Kwiert war Zach O'Sullivan für Envision unterwegs, Thomas Preining folgte dann aus deutschsprachiger Sicht aus Österreich mit dem Porsche, war er dort unterwegs auf Platz 7 mit 1:19.072, war also nur ganz knapp hinter Zach O'Sullivan unterwegs, Jack Crawford mit einer 300 kW Runde auf 8, Jamie Chadwick mit 1:19.804, also 4 Zehntel hinter Jack Crawford auf 9. Machen wir die restlichen noch fertig. Tatjana Calderon mit Lolaimar Abt auf 10 mit 1:20.913 und überraschend muss man sagen, Alex Dunn nur auf der 11 mit dem McLaren war er dort zugange mit 1:21.279. Dabei waren es auch eine 300 kW Runde. Tobi, was war da noch interessant und ordne das mal so ein bisschen ein, was so gerade dann in Bezug zur, ich sag jetzt mal, echten Formel E passiert ist, nämlich zu den Zeiten, die dort dann im freien Training 1 gefahren sind.
Interessant zu wissen, Alex Dunn war zwar langsamster, aber er fuhr seine Bestzeit mit 300 kW, weil er in seiner Runde mit 350 kW, er hatte nur eine davon, einen Track-Limits-Verstoß hatte, ansonsten wäre er auf Platz 6 gewesen. Dazu muss man auch noch sagen, Jack Crawford im Andretti, ebenfalls nur mit 300 kW unterwegs gewesen, der hat gar keinen 350 kW Versuch gemacht. Warum? Wissen wir an dieser Stelle leider nicht, ob das Absicht war oder möglicherweise es ein Problem am Fahrzeug gab, dass der 350 kW-Modus mit Allrad sich nicht aktivieren ließ. Aber ansonsten, denke ich, hätte er deutlich stärker ausgesehen. Und zum Vergleich die Bestzeit im ersten freien Training, die Oliver Rowland gefahren hat, 1:15.8, also 1,3 Sekunden schneller als Kush Maini. Aber ganz, ganz großes Aber. Natürlich war das Rookie-Training am Nachmittag, es war deutlich wärmer. auf der Strecke, was natürlich für die Reifen eher suboptimal ist. Am Abend, als Roland FP1 gefahren ist, waren die Bedingungen deutlich besser. Die Strecke war natürlich auch deutlich sauberer, weil die Rookies natürlich auch den Kurs so ein bisschen sauber gefahren haben. Ich denke, so kann man es sagen. Und im FP1, als dann 20 oder 22 Fahrzeuge genauer gesagt auf der Strecke waren, wurde der Kurs natürlich auch immer schneller, weil er mit der Zeit immer sauberer wurde. Ansonsten ist noch nennenswert, es gab einen Crash im Rookie-Training, das will man natürlich überhaupt nicht sehen. Jeremy Chadwick ist nämlich kurz vor dem Ende der Session in Zach O'Sullivan gecrashed, als sie auf einer langsamen Runde war und auf der Ideallinie herumfuhr. O'Sullivan wollte dann vor einer Kurve innen vorbeigehen und Chadwick hat dennoch eingelenkt und es kam zu einer Berührung. Nichts Schlimmes passiert, ein bisschen angekratzte Egos, denke ich, und ein Frontflügelschaden bei Zach O'Sullivan, aber ansonsten alles gut gegangen an der Stelle. Luca, was würdest du denn sagen, wer sind denn unsere Gewinner und Verlierer der Rookie-Tests?
Also ich muss sagen, Gewinner, weil er mich generell immer überzeugt ist, Gabriele Mini, also mit einer starken Zeit, zwar nicht ganz an Kuschmeini dran, hätte ich jetzt auch hier aufschreiben können als Gewinner, wäre aber vielleicht ein bisschen offensichtlich gewesen und deshalb schon echt stark. Also wie gesagt, viele mit viel mehr Erfahrung ja auch in solchen Fahrzeugen, also in ähnlichen Fahrzeugen zumindest unterwegs, deswegen Gabriele Mini stark. Was ich ein bisschen mehr erhofft hatte, war von Tatiana Calderon, nicht aufgrund dessen, dass sie irgendwie Zehnte geworden ist, sondern einfach, dass sie von der Zeit näher rankommt als Jamie Chadwick. Jetzt kann man sagen, okay, das Paket bei Jamie Chadwick sogar ein bisschen besser, weil sie ist ja mit Jaguar unterwegs gewesen, Calderon aber mit Lola. Deshalb kann man sagen, okay, das Paket nochmal ein bisschen anders für die beiden. Deshalb da vielleicht die 1,1 Sekunden Abstand. Dennoch hätte ich mir da die Zeit zumindest deutlich näher erwünscht für sie. Deswegen die Verliererin aus meiner Sicht des Rookie-Tests. Und bei dir sieht's wie folgt aus?
Für mich ist der Gewinner Mikkel Jensen. Einfach deshalb, ich hatte es, glaube ich, der Vorschau auf den Jeddah E-Prix schon angesprochen. Der Junge ist halt verdammt lange kein Formelauto mehr gefahren. Ist, glaube ich, ungefähr 10 Jahre her. Und hat jetzt im Kiro, was jetzt auch nicht unbedingt das stärkste Paket ist, die drittbeste Zeit gefahren mit nur wenigen Tausendstel Rückstand auf Gabriele Mini. Gut, Kuschmeini war knapp 4 Zehntel schneller, aber hat mich wirklich überrascht, dass er sich wirklich so gut präsentiert hat, Mikkel Jensen. Verliererin an der Stelle, muss ich sagen, ist Jamie Chadwick nicht nur wegen des Unfalls, den sie verursacht hat, sondern weil sie einfach ganz weit weg von der Pace her war. Man kann jetzt sagen, sie hat immerhin 2 Fahrer hinter sich gelassen, nämlich Calderon und Alex Dunn. Da muss man sagen, Alex Dunns Rundenzeit mit 350 kW wurde gestrichen, sonst wäre der 1,5 Sekunden schneller gewesen als Chadwick. Ich weiß nicht, wie ich sonst sagen soll, aber Jamie Chadwick, gerade nachdem sie ja doch viel mehr Formel-E-Erfahrung hat als die meisten anderen und auch beim Frauentest schon das Gen 3 Evo gefahren ist, da habe ich persönlich mir deutlich mehr erhofft als die 9. beste Zeit. Wenn man nur die 300 kW Runden guckt, dann ist sie sogar nur 10. beste Zeit gefahren. Da hat sie keine große Werbung für sich gemacht und ich persönlich muss wirklich sagen, ich hätte an Jaguars Stelle auch nicht Jamie Chadwick fahren lassen. Man hatte 2 Fahrerinnen in Madrid bei dem Frauentest. Eine Fahrerin konnte da überhaupt nicht fahren, weil der Sitz nicht gepasst hat. Lilou Vadou. Ich hätte es viel, viel schöner gefunden, wenn man der jungen Französin als Ersatz dafür, dass sie keine einzige Runde in Madrid drehen konnte, jetzt hier bei dem Rookie-Test nochmal die Chance gegeben hätte. Hat man sich aus welchen Gründen auch immer nicht so entschlossen, aber Jamie Chadwick war, ich mag es nicht, wenn man solche Formulierungen wählt, aber auf gut Deutsch gesagt, ein Griff ins Klo. Oder, Luca?
An dem Aspekt auf jeden Fall, also das hatte ich jetzt so gar nicht mehr bedacht tatsächlich, aber klar, Lilou Vadou auch extrem stark ja auch in der Langstreckenweltmeisterschaft ja auch gewesen, auch in den Formelkategorien, die sie auch schon bestritten hat, deswegen mit dem Hintergrund auf jeden Fall, also das hätte man da auf jeden Fall nochmal ihr die Chance geben können und Jamie Chadwick, du hast es gesagt, ja auch schon oft in der Formel E bei Rookie-Testfahrten aller Art ja schon mal unterwegs gewesen. Ob wir die 11 Persönlichkeiten hier nochmal bei einem Rookie-Test sehen werden, können wir mal zumindest mal ein dickes Fragezeichen hintermachen, nämlich die Evo-Sessions in Miami stehen an. Also wie die Formel E sagt, 11 der größten Persönlichkeiten der Welt hat man zusammengetrommelt. Ob das jetzt so stimmt, kann jeder selber entscheiden. Angeblich mehr als 300 Millionen Followerinnen und Follower sind dabei, die das Ganze dann quasi mitverfolgen können, wenn sie in Miami einen Gen 3 Evo Boliden steuern dürfen. Tobi, erklär uns mal so ein bisschen die Eckdaten rund um diese Evo Sessions, denn ich denke mal, nicht jeder hat davon gehört.
Die Evo-Sessions, ich muss vorsichtig sein, wie ich es ausdrücke, es ist mal wieder ein Experiment der Formel E, ich drück's mal so aus, über Influencer ihre Reichweite zu erhöhen und das Ziel ist, neue Fans anzulocken, die ansonsten mit Motorsport und insbesondere mit der Formel E überhaupt nicht in Berührung kämen. Dabei hat man, wie gesagt, 11 der, Zitat, größten Persönlichkeiten der Welt engagiert, die von 11 Stammfahrern der Formel E vorbereitet werden. Jede Person arbeitet dabei mit einem Team und einem Stammfahrer des Teams zusammen. Das ist nicht nur Autofahren, sondern die letzten Wochen ist da auch durchaus ein bisschen Vorbereitung gewesen. Dazu gehörte zum einen Simulatorarbeit, körperliches Training, ein Fahrtraining, Hardwareanpassungen. Ich vermute, das bezieht sich auf die Formel-E-Sitze, die an den Körper der Persönlichkeiten angepasst wurden und technische Briefings mit Ingenieuren. Wann findet das Ganze statt? Schon relativ bald, beziehungsweise wenn ihr es hört, dann läuft das Ganze schon. Denn ab 5. und am 6. März werden in Miami diese Evo-Sessions ausgetragen. Der Ablauf ist dabei wie folgt. Die Stammpiloten der Teams werden am Vormittag eine gezeitete Runde auf einem Rundkurs rund um das Hard Rock Stadium in Miami fahren. Und am Nachmittag haben dann die Promis an den beiden Tagen jeweils 2 Sessions zu je 20 Minuten, um möglichst nah an die Rundenzeiten der Profifahrer ranzukommen. Dabei ist der Rundkurs komplett neu gestaltet. Er hat überhaupt nichts mit dem Kurs zu tun, auf dem die Formel E in ein paar Wochen fahren wird. Formel E wird ja bekanntlich in Homestead fahren. Das ist ein bisschen südwestlich von Miami. Der Kurs, der da jetzt gefahren wird, ist hingegen mitten in der Stadt. Da werden auch Teile des Formel-1-Kurses für den großen Preis von Miami mitverwendet. Und wie gesagt, es geht rund um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins. Wichtig dabei zu wissen, es wird kein Rennen gefahren, sondern es handelt sich ausschließlich um ein Einzelzeitfahren. Also zu keinem Zeitpunkt werden mehrere Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke sein, sondern immer nur nacheinander. Jetzt wissen wir schon, was das Ganze ist, aber Luca, wer macht denn überhaupt mit? Sind da ein paar Namen dabei, die man vielleicht kennt?
Also ich würde mal spontan sagen, wir fangen mal mit den bekanntesten an, der auch die meisten Follower hat. Sergio Agüero, ehemaliger Fußballspieler, argentinischer Fußballspieler, ist unterwegs für Porsche. Also da natürlich gewisserweise ja auch Marketing allein für die Hersteller und auch für die Teams nicht uninteressant. In dem Bezug sicherlich auch noch bekannt Supercar Blondie. Sicherlich hier und da ihr mal, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, mal Ausschnitte von ihr gesehen. Oder auch Driver 61, der zumindest im Motorsportbereich der bekannteste ist, insgesamt von den Followern eher nicht, um einfach mal so ein bisschen die bekanntesten zu nennen. Ja, und dann kommen wir natürlich auch noch zu sprechen auf den letzten, den ich jetzt mal so als bekannt nehme, nämlich der Sohn von David Beckham, Brooklyn Peltz Beckham, der für Jaguar an den Start gehen wird und damit das Feld zumindest bei den bekannteren füllen wird. Aber du hast ja auch noch einige parat.
Ein Name, der vielleicht dem einen oder anderen von euch auch bekannt sein dürfte, Tom Felton, fährt für Envision. Das ist ein britischer Schauspieler, hat unter anderem in Harry Potter mitgespielt. Also den dürften doch tatsächlich einige Leute zumindest schon mal auf der Leinwand gesehen haben. Ob ihnen der Name jetzt was sagt oder was er sonst noch so außer bei Harry Potter vor 20 Jahren mitzuspielen macht, bin ich mir an dieser Stelle nicht sicher. Ansonsten haben wir natürlich eine ganze Reihe an YouTubern aus den USA, zum Beispiel Emma Kendall, der mit einer der Gründungsmitglieder des Channels Yes Theory ist. Ansonsten haben wir noch Vinnie Hacker für DS Penske, ein US-Model und Internetstar. Es gibt einen mexikanischen Content-Creator, der dabei ist. Das ist Yuka, der fährt für Kiro. Ansonsten haben wir noch Theo Baker, der für Mahindra antritt. Das ist ein britischer Content-Creator, hauptsächlich im Bereich Sport aktiv. Wir haben Cleo Abram aus New York City, die für McLaren fahren wird. Eine Amerikanerin, die auch viel YouTube-Kram macht in Bezug auf Autos. In Bezug auf Autos auch ganz groß dabei ist Emilia Hartford, die für Maserati fahren wird. Die ist, früher hätte man Tunerin gesagt, heute heißt es Autobauerin und außerdem ist sie Schauspielerin, ist unter anderem dafür bekannt geworden, eine personalisierte oder eine maßgeschneiderte Corvette umgebaut zu haben. Und damit hätten wir schon unsere 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich kann da nicht so viel zu sagen, ich muss zugeben, außer Aguero und auch Beckham, der mir nur deshalb was gesagt hat, weil er der Sohn von David ist, ist das wahrscheinlich nicht unbedingt meine Generation, die damit angesprochen werden soll. Aber wir wollen mal nicht das verurteilen, was die Formel E an der Stelle macht. Warten wir es einfach mal ab, was dabei rumkommt und wie sich das Ganze dann darstellen wird. Luca, wo kann man denn das Ganze verfolgen und wie bekommt man das Ganze denn mit?
Also verfolgen kann man das ganz simpel, wenn ihr das sowieso schon tut, bei der Formel E, also auf den Formel E Instagram-Kanälen und der Teams natürlich, im Endeffekt ganz normal wie fast schon bei einem Formel E Wochenende und natürlich auch bei den Promis, dann sicherlich zu sehen, später in diesem Jahr, wann genau ist noch nicht terminiert, erfolgt dann auch eine Dokumentation in Spielfilmlänge und sicherlich interessiert uns auch die Meinung, denn ich kann mir vorstellen, das spaltet auch hier und da die Formel E Community insgesamt.
Spalten ist eine gute Frage. Ich muss mich erstmal mal bei den Kollegen von Formula E Zone bedanken, die eine Umfrage dazu in ihrer Formula E Bar gemacht haben in der vergangenen Woche. Die Meinungen der natürlich vorrangig Formel E Fans dazu sind, zum Beispiel, warum keine echten Promis genommen werden. Man hat vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass Idris Elba als Investor bei Kiro eingestiegen ist. Warum setzt man den zum Beispiel nicht ins Auto? Ist da eine Frage, die gekommen ist. Es wird kritisiert, dass nicht klar kommuniziert wird, was eigentlich genau die Evo-Sessions sind, was genau da passiert. Ja, ich muss dazu sagen, es gab, bevor wir die auf eformel.de gemacht haben, auch überhaupt keine Übersicht, welche Fahrer denn jetzt für welches Team bekannt gegeben wurden. Das ist auch von der Formel E selber erst im Nachhinein gemacht worden. Man hat zwar die ein oder andere Bekanntgabe auf den Social-Kanälen der Formel E gesehen. So eine komplette Übersicht gab es nicht, sodass wir da extra einen Artikel für gemacht haben, der auch im internationalen Bereich relativ gut aufgenommen wurde, weil endlich mal jemand eine komplette Übersicht gegeben hat, welche Fahrer sind denn eigentlich dabei. Dann ist die Frage aufgetaucht, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe für das, was da passiert? Weil traditionelle Motorsportfans oder auch Formel-E-Fans im Besonderen werden es wohl nicht sein. Das ist auch absolut unklar. Und der Grundtenor, der da aufgekommen ist, was soll das Ganze eigentlich? Man will eine Lücke, die man zwischen zwei Rennen hat, von 8 Wochen füllen mit einem Event, damit man Social Media so ein bisschen bespielen kann. Aber ob man sich jetzt wirklich davon große Erfolge versprechen kann, das kann und will, glaube ich, keiner beurteilen. Also ich halte es auch für mehr als unwahrscheinlich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört, ich bin da nicht so positiv eingestellt gegen diese Veranstaltung. Ich glaube, Luca, dir geht's sicherlich genauso, oder?
Ja, ich muss es auch so sagen, ich bin zwar eigentlich bei sowas immer relativ offen, also ich schaue einfach mal, was daraus dann wird und passiert, aber sowas Experimentelles, wie du schon gesagt hast, kommt meistens, naja, deswegen stimme ich dir zu großen Teilen da auch zu, aber soll eure Meinung da nicht beeinflussen und deshalb da auch natürlich der Aufruf, du hast es schon gesagt, einfach mal die Meinung wiederzugeben bei den unterschiedlichen Kanälen, die wir auch bespielen, bei eformel.de unter den Artikeln zu den Evo-Sessions und natürlich auch bei Instagram, da per Direktnachricht oder unter den Kommentaren bei dem Post, wenn es dazu einen gibt.
Bestimmt.
Das würdet ihr dann sicherlich sehen, aber schreibt, wie gesagt, gerne mal einen Kommentar dazu, wie gesagt, entweder bei Direktnachricht, bei Instagram unter anderem oder unter einem Post, deswegen gerne mal kommentieren und da eure Meinung dazu rausholen. Auch bei Spotify könnt ihr kommentieren, deswegen ist das auch eine Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren. Und mit dem Teleskop blicken wir nach Valencia.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Valencia heißt das Stichwort. Die Formel E hatte ja nach der Flutkatastrophe im vergangenen Oktober eine Spendenaktion für die Opfer gestartet. Nun konnten je 20 Elektroroller und Elektrofahrrädern den BewohnerInnen der Region Valencia zur Verfügung gestellt werden, die ihre Fahrzeuge durch die Katastrophe verloren hatten. Luca, ein Tropfen auf den heißen Stein, mag man denken, aber viel mehr kann die Formel E eigentlich ja auch gar nicht tun zur Unterstützung der BewohnerInnen der Region, oder? Was denkst du?
Nee, also ich meine, es ist eine gute Geste, allein mit dem Hintergrund, dass man da ja eigentlich auch in der Woche mit den Tests unterwegs gewesen wäre. Deswegen 20 Elektroroller und Elektrofahrräder, die da jetzt zur Verfügung gestellt worden sind für die Region, ist schon eine nette Sache. Aber du hast gesagt, es wirkt wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Generell muss man aber sagen, dass es eine sehr, sehr gute Aktion dennoch war und ist. Und zum Ende natürlich duellieren wir uns wieder in unserem Grid Dummies Formel E Quiz. Das reichhaltige Wissen wird wieder zusammengeschrieben und befragt. Und Tobi Wirtz, unser Champion dieses Quizzes, darf natürlich wieder die erste Frage stellen.
Okay, Luca, meine Frage bezieht sich auf die Saisonunterbrechung, die die Formel E derzeit hat. Die längste Unterbrechung einer Formel E-Saison in der Geschichte, die war ja noch deutlich länger. 158 Tage waren das, und zwar im Jahr 2020, wegen der Pandemie natürlich. Kannst du mir denn sagen, wie lang die zweitlängste Unterbrechung einer Formel E-Saison bis zum heutigen Tag war?
Es ist nur von Rennen zu Rennen, ne? Also kann auch saisonübergreifend sein, ne?
Nein, nur von Rennen zu Rennen innerhalb einer Saison.
Dann sage ich jetzt mal, machen wir eine gerade Zahl, sage ich jetzt mal 115 Tage.
Nicht ganz 14 Wochen sind es oder 98 Tage. So lang war die Pause zwischen dem Marrakesch E-Prix 2016 und dem Buenos Aires E-Prix 2017. Luca, ich hätte plus minus 10 Tage gegeben, kann ich ja an dieser Stelle aber leider keinen Punkt vergeben. Es steht weiter 0-0.
Dann mache ich weiter mit meiner ersten Frage. Genau, 0-0 steht's. Blicke ich dabei nochmal zurück nach Saudi-Arabien. Samstag schaffte es da Pascal Wehrlein seit dem Portland E-Prix 2024 nicht mehr in die Duelle. Platz 13 war seine schlechteste Startposition seit Shanghai 2024. Und was war damals denn seine Platzierung in Shanghai?
Auch Platz 13.
Das ist absolut korrekt.
Okay. Luca, meine zweite Frage bezieht sich auf das Rookie-Training, das wir in Jeddah hatten. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer mit 300 kW schnellster gewesen ist? Also alle 350 kW Runden gestrichen, wer dann schnellster der Fahrerinnen oder Fahrer gewesen ist?
Theo Pourchaire ist jetzt meine Antwort.
Na dran, es ist tatsächlich Jack Crawford im Andretti.
Weiter 1-0. Dann mache ich weiter mit meiner zweiten Frage. Wer holte sich nach dem Wochenende in Saudi-Arabien die Führung in der ewigen Punktetabelle wieder?
Du meinst bei den Teams?
Ja.
Ja, Envision hat die Führung verloren und die Führung jetzt zurückerobert hat sich Nissan, natürlich inklusive Vorgänger-Team E-Dams, sowohl Nissan E-Dams als auch Renault E-Dams, die da wieder vorbeigegangen sind, auch dank des Sieges von Oliver Rowland am Samstag.
Das ist absolut korrekt. Also Nissan, Renault und dann natürlich E-Dams als erstes. Deswegen Nissan als einzige Antwort hätte mir auch schon gereicht. Deswegen 2-0 für dich.
Dann gucke ich als nächstes auch mal auf ein Ergebnis, das wir in Jeddah hatten. Nämlich am Freitag war das Podium mit einem durchschnittlichen Alter von 26 Jahren und 346 Tagen sehr jung für Formel-E-Verhältnisse. Kannst du mir denn sagen, wie oft in den mehr als 130 Formel-E-Rennen es ein jüngeres Podium gab als am Freitag in Jeddah?
Dreimal müsste es sein. Kleine Short-Story, genau so eine Frage hatte ich auch vorbereitet.
Das ist absolut richtig. In Santiago 2020 gab es das jüngste Formel-E-Podium, danach London 2021, das erste Rennen. Und als drittes Hongkong, das zweite Rennen im Jahr 2017. Jeweils jüngere Podien als in Jeddah, aber nur diese drei Rennen von insgesamt, ich habe die Liste mittlerweile offen, 136 Rennen, die stattgefunden haben. Punkt für dich, Luca.
Sehr gut, dann nur noch 2-1. Dann stelle ich noch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung zumindest geht. Maximilian Günther erzielte ja mit 29 Punkten seit langer Zeit mal wieder die Maximalpunktzahl. Hatte ja gleichzeitig ja auch den ersten Sieg von der Pole Position. Seit wie vielen Rennen denn eingefahren?
Seit Pascal Wehrlein in Mexiko 2024 und das müssten 17 Rennen gewesen sein.
Tatsächlich nicht. Also der erste Sieg von der Pole seit 18 Rennen.
18, oh ja.
Und es war tatsächlich dann beim Saisonauftakt im Jahr 2024. Ja, da warst du schon mal richtig unterwegs, aber es waren 18 Rennen, nicht 17.
Okay.
Damit bleibt es beim Stand von 2:1.
Dann war das ja heute ein bisschen knapper als sonst.
Genau, aber weiterhin muss ich dennoch ein bisschen an meinen Antworten arbeiten. Und wir verweisen euch noch am Ende der Sendung auf die Social Media Kanäle. Instagram wird sicherlich hier und da auch befüllt werden zu den Evo Sessions, wenn es euch interessiert. Interessieren tut euch bestimmt der Berlin April, Tobi. Deshalb gibt's da auch nochmal einen spezielleren Hinweis.
Genau. Auf eformel.de gibt's einen großen Banner. Wenn ihr draufklickt, gelangt ihr zum Ticketverkauf für den Berlin April. Wenn ihr die Formel E live erleben wollt in etwas mehr als 4 Monaten, klickt auf eformel.de, dann auf den Banner und dann werdet ihr zum Ticketverkauf weitergeleitet.
Genau, tu dies gerne, hast schon gesagt, bei eformel.de. Und das gilt natürlich auch für diesen Podcast. Könnt ihr auch gerne natürlich abonnieren und bewerten. Auch da findet ihr alle Links zu auf eformel.de. Und wenn es euch gefällt, natürlich 5 Sterne dahinter lassen. Mir hat's heute auch wieder sehr gefallen, deswegen bewerte ich diese Folge auch mit 5 Sternen, Tobi. Danke für deine Zeit.
Gerne, Luca.
Und bis zum nächsten Mal wieder hier im E-Pod von eformel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, tschüss.
Ciao.